Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DZ Research Podcast. Wahlen stehen immer wieder an, zum Beispiel die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, aber heute wollen wir mal etwas weiter in die Zukunft und auch etwas weiter in die Ferne blicken, und zwar in die USA. Da stehen nämlich am 3. November die Midterm-Elections an. Die sind hierzulande vielleicht gar nicht so bekannt, aber doch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, und im heutigen Podcast wollen wir einfach mal eine gewisse Hintergrundbetrachtung dieser Wahl anstellen. Zu diesem Zweck habe ich zwei Gäste im Studio. Das ist zum einen Alex Buro, unser US-Volkswirt.
Hallo Christian.
Hi Alex. Und unsere Sonja Martin, die Chefvolkswirtin.
Guten Morgen.
Mein Name ist Christian Lenk. Ich bin Leiter Research, Devisen und Geldpolitik und ja, darf Sie euch heute durch diesen Podcast führen. Und wir fangen mal bei dir, Sonja, an. Ich habe es eingangs gesagt. Wir wollen so eine gewisse Hintergrund- und ja, Grundsatzbetrachtung machen. Was sind denn die Midterms? Was wird gewählt? Führ uns da mal ein bisschen ins Thema ein, bitte.
Ja, also wie der Name schon sagt, Midterm Elections finden immer in der Mitte der laufenden Amtszeit des Präsidenten statt, also genau 2 Jahre nach der Präsidentschaftswahl. Und bei den Midterm Elections wird zum einen das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses haben eine Amtszeit von 2 Jahren, und das heißt, die werden immer dann im November einmal zur Präsidentschaftswahl und dann eben 2 Jahre später zur Midterm Election gewählt. Das sind 435 Sitze, die da neu besetzt werden. Und dann wird im Senat natürlich auch gewählt. Der Senat besteht ja aus 100 Senatoren. Die haben eine relativ lange Amtszeit von 6 Jahren. Und hier ist es so, das wird gestaffelt. Das heißt, alle 2 Jahre wird ein Drittel des Senates neu gewählt. In diesem Fall jetzt sind es 35 Sitze, 33 reguläre und dann eben noch 2 sogenannte Special Elections, wo Sitze vakant geworden sind. Und das alles findet dann eben am 3. November statt. Und das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Ereignis. Oft ja für den sitzenden Präsidenten kein besonders schönes Ereignis. Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber ja, das kommt jetzt auf uns zu. Und der Wahlkampf, der geht dann jetzt langsam auch in die heiße Phase.
So viel zum Hintergrund. Alex, warum sind denn die Midterms so wichtig? Was können wir daraus für Effekte vielleicht erwarten?
Ja, im Grunde geht es ja hier um die Gewaltenteilung in den USA. Also der Gesetzgebungsprozess, der läuft normalerweise so ab, dass eine Kammer von dem Kongress, normalerweise das Repräsentantenhaus, schlägt ein Gesetz vor. Das muss mit einfacher Mehrheit da verabschiedet werden. Dann geht es in den Senat, der muss zustimmen. Und dann geht es zum Präsidenten zur Unterschrift und dann haben wir ein Gesetz. Und wenn jetzt der Kongress gespalten ist, also unterschiedliche Parteien die Mehrheit haben, in diesem Fall dann die Demokraten vielleicht das Repräsentantenhaus zurückerobern würden, dann könnten sie eben den Gesetzgebungsprozess da ausbremsen oder sogar ganz blockieren. Das heißt, Trump könnte dann eigentlich nur noch per Dekret seine Politik vorantreiben. Das geht aber auch nur in Grenzen. Also da geht es um die Auslegung von Gesetzen. Er kann keine neuen Gesetze schaffen. Ansonsten braucht er eben den Kongress. Und da müsste er dann starke Kompromisse machen. Also wirklich, ein Gesetz braucht man jedes Jahr, zumindest für das Budget. Und da gibt es dann harte Verhandlungen. Das heißt, bei dieser Wahl geht es wirklich darum, das Machtgefüge zu verändern für die Demokraten. Das wäre ihre Chance hier. Sie könnten dann eben den Präsidenten ausbremsen. Der Präsident wäre dann eine lame duck, sagt man ja so schön, eine lahme Ente. Ja, also er könnte seine Politik nicht mehr so stark fortsetzen wie bisher.
Wir haben es, glaube ich, noch nicht erwähnt, ich bin mir nicht 100% sicher, nur zum Verständnis, wir haben momentan eine komplett republikanische Mehrheit in beiden Kammern. Trump selber ist auch Republikaner, das heißt, da eigentlich relativ freie Bahn bislang, und mit den Midterms besteht jetzt eben das Risiko, wie du es gesagt hast, dass dann die Mehrheitsverhältnisse sich verschieben und die Demokraten dann so eine gewisse Blockade dann fahren können, zumindest was die letzten finalen 2 Jahre von Trumps Amtszeit angeht. Ja, Trump, bringen wir den mal wieder zurück, den Mann mit den vollen Haaren. man muss ja klar sagen, jetzt hat er sich nicht sonderlich beliebt gemacht. Mhm. Es ist nicht unüblich, glaube ich, dass in der zweiten Amtszeit die Umfragewerte dann runtergehen. Aber natürlich der Irankrieg und dessen Folgen haben sicherlich auch dazu beigetragen. Sondern ja, die Umfragewerte sind schlecht. Umgekehrt müsste doch das den Demokraten jetzt bei den Midterms einen gewaltigen Schub geben, oder?
Ja, sollte man meinen. Da haben die, glaube ich, auch wirklich drauf gezählt. Tatsächlich, die Umfragewerte von Trump sind sehr schlecht. Das ist, wie du sagst, nicht ungewöhnlich. Auch gerade zu den Midterm-Elections ist es ja wirklich häufig so, dass der Präsident und die Regierung, die Partei des Präsidenten, ihre komplette Mehrheiten da verlieren. Wenn man aber mal jetzt schaut, also fangen wir mit dem Senat an, also dem Senat, im Senat war es von vornherein so, dass man gesagt hat, hier werden die Republikaner wahrscheinlich ihre Mehrheit halten können. Also aktuell ist es so ein bisschen 50-50. Es gibt 4 sogenannte Toss-Up-States. Das sind die Staaten, in denen noch nicht klar ist, wer da gewinnen wird. Aber die Demokraten müssten hier relativ stark auftreten. Es ist eigentlich fast unwahrscheinlich, dass ihnen das gelingt. Es kann dann gut sein, dass es so eine Pattsituation gibt, dass also 50 Sitze demokratisch sind, 50 republikanisch. Und dann ist es in diesem Fall so, dass dann der Vizepräsident hat dann sozusagen die entscheidende Stimme und der ist natürlich Republikaner, J.D. Vance. Also insofern, der Senat, denke ich, der wird wahrscheinlich rot bleiben. Im Haus, im Repräsentantenhaus ist es viel spannender und hier gehen Umfragen und Markterwartungen auch sehr stark auseinander. Also wenn man, es gibt ja diese Prediction Markets, also man kann sie guckt, welche Wetten gibt es auf den Ausgang der Wahl. Ich habe gerade mal nochmal nachgeschaut. Da wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten das Haus holen, mit 85% gemessen. Das klingt ja erstmal gut für die Demokraten. Wenn man aber jetzt auf die Umfragen schaut, dann muss man ehrlicherweise sagen, dann ist das Bild nicht mehr ganz so eindeutig. Also im Moment ist es so, man guckt quasi immer, welche Staaten sind sicher, blau oder rot. Es gibt ja Staaten, da weiß man ganz klar, wer da gewinnen wird. Das sind Staaten, die sind immer blau oder rot. Dann gibt es natürlich die, wo man sagt, das ist recht sicher, der eine oder andere Partei zuzuordnen. Und dann gibt es die, wo man sagt, zumindest eine Tendenz. Und wenn man die alle mal nimmt, dann ist es ein Patt. Dann hat man 208 Demokraten und 208 Republikaner, das sind die also gleich auf. Und die verbleibenden Sitze, wer schnell rechnen kann, 19 sind es, das sind die sogenannten Toss-Ups. Das sind also die Staaten, in denen wir noch nicht wissen, wer die Wahl gewinnen wird. Das ist also relativ eng im Moment. Es gibt auch noch einige Staaten, in denen noch gar nicht klar ist, wer für die jeweilige Partei ansteht. Da stehen ja noch Primaries an. Es gibt bis letztes, glaube ich, am 8. September, die relevant ist. Also das ist auch noch ein Thema. Was man vielleicht aus Sicht der Demokraten positiv vermelden kann, ist, dass das Momentum sich so ein bisschen in ihre Richtung verschiebt. Also man sieht immer die Staaten, wo dann klar wird, wer da gewinnt. Da waren zuletzt mehr, die dann eher in Richtung blau gegangen sind. Aber das wird trotz aller schlechten Umfragewerte Trump, glaube ich, ein relativ enges Rennen werden.
Warum gelingt es den Demokraten, den Blauen, ich glaube, das ist die Partei mit dem, was haben Sie? Den Esel.
Den Esel,
genau. Ich sage jetzt nicht den Esel, um Gottes Willen. warum gelingt es den Demokraten nicht mehr aus dieser mangelnden Beliebtheit von Trump, der ja Republikaner ist, zu machen?
Also natürlich ist so eine Wahl immer auch eine Abstimmung über die Politik des Präsidenten. Aber in diesem Fall ist es halt auch so, dass, wie Sonja schon gesagt hat, die allermeisten Bundesstaaten wählen sowieso immer rot oder blau, da ist es sehr festgefahren. Deswegen schaut man ja auch immer auf die Swing States, wo es noch so knappe Mehrheitsverhältnisse gibt und wo sich die Wahl dann wirklich entscheidet. Das heißt, wir haben einfach dieses sehr tief gespaltene Land, die sehr tief gespaltene Gesellschaft. Und ich fürchte, das geht auch immer weiter auseinander, dass es eben Teile der Bevölkerung gibt, die sagen, ich wähle immer demokratisch oder ich wähle immer republikanisch. Und diese Wechselwähler, das werden eher weniger.
Das kann man sich dann so vorstellen, glaube ich, die Küsten, ne? Ich glaube so Kalifornien oder New York auf der anderen Seite, die wählen traditionell Demokraten und so das Heartland.
Ja, die Mitte ist rot.
Die also Mitte ist rot,
ja, die Mitte ist immer rot, ja.
Okay. Genau. Also das ist ein wichtiger Punkt, ja, dass es einfach gar nicht so viele Bezirke gibt oder so, wo es eben diese Flips geben könnte. Und das andere ist, dass die Demokraten jetzt als Antwort auf Trumps Politik immer weiter nach links rücken. Also zumindest sehr medienwirksam. Da gibt es diesen Club, kann man schon fast sagen, um Bernie Sanders, diesen eher linke Vereinigung innerhalb der Demokraten. Alexandria Ocasio-Cortez gehört noch dazu. Oder
Mandami
aus New York. Also das ist der linke Flügel der Demokraten und die gewinnen einen Einfluss. Weil Kamala Harris, eher so aus der Mitte, die hat die letzte Wahl verloren und jetzt will man eben mit anderen Themen mit Trump schlagen. Und die gehen so ein bisschen ein riskantes Spiel ein, weil sie auf der einen Seite versuchen, sie Nichtwähler oder linke Wähler einzusammeln, aber die würden im Zweifelsfall ja jetzt Demokraten wählen. Aber das ist gar nicht das Problem, sondern sie könnten Wähler in der Mitte verschrecken. Und das ist jetzt gerade, wenn wir über Swing States sprechen, wo es knapp ist und es geht um vielleicht mehr die Wähler in der Mitte, die noch unentschieden sind. Und dann wirft Trump eben den Demokraten vor, hier, das sind doch Kommunisten. Und es ist tatsächlich so, dass die Demokraten halt ihre Flügelkämpfer austragen und da die Kandidaten der Mitte verdrängen in den Vorwahlen jetzt. Da ist das natürlich dann schlecht für die Umfragen.
Es hat man ja sehr eindrucksvoll gesehen bei der Primary in Michigan vor ein paar Wochen. Da gab es ja die demokratische Primary, und da gab es also zwei Kandidaten. Haley Stevens kommt aus der Mitte der Partei, hat eine ganz klassische Wahlkampagne gemacht mit Billboards und TV-Advertisement, hat $65 Millionen ausgegeben. Und gewonnen hat Dr. Abdul Al-Sayed, der aus der progressiven, linken, demokratischen Ecke kommt, mit einem TikTok-Following von 300.000, wahrscheinlich sind es mittlerweile mehr geworden. Also da sieht man das wirklich sehr schön illustriert, dieser krasse Gegensatz in der Partei selber und natürlich dementsprechend, wie du sagst, das Risiko, dass man traditionelle demokratische Wähler halt verschreckt. Ja.
TikTok-Wahlkampf, das klingt so ein bisschen nach Heidi Reichenick, kennen wir, glaube ich, von den Linken.
Absolut.
Gut, kommen wir mal zurück zum Wahlabend. Was macht denn Trump, was könnte der Präsident tun, wenn die Demokraten tatsächlich das Repräsentantenhaus gewinnen, beziehungsweise kann er denn überhaupt was machen?
Ja, jetzt muss ich meinen Aluhut aufsetzen, weil tatsächlich ist es so, wird viel darüber spekuliert, was Trump alles machen könnte. Er hat ja vor einigen Wochen diese Rede an die Nation gemacht und da war ja auch die Wahl ein großes Thema. Immer wieder diese Story, dass die letzte Wahl geklaut wurde, also 2020 und Wahlbetrug und so. Und da bereitet er natürlich schon so ein bisschen den Boden vor, dass er dieses Ergebnis anfechtet. Es gibt aber im Vorfeld schon Sachen, die gemacht werden. Ganz bekannt ist ja das sogenannte Redistricting, also wo Wahlbezirke neu gezogen werden, um eben das Ergebnis der Wahl zu beeinflussen. Das haben die Republikaner, muss man sagen, aggressiv vorangetrieben, auch erfolgreich. Also sie werden da unterm Strich netto, glaube ich, 10 Sitze dazugewinnen. Das ist ja schon ordentlich. Dann hat er ja auch versucht, das mit den Briefwahlen zu beeinflussen. Er ist ja kein Fan, wie man weiß, von Briefwahlen. Da ist er gescheitert. Dann hat er die Cybersicherheitsbehörde, Gelder gekürzt. Dann hat er eine neue Wahlintegrationsbeauftragte, Heather Honey, auch so ein bisschen umstritten. Also ja, und dann gibt es ja diesen allseits berühmten Save America Act, wo es um die Frage geht, wie man sich am Wahltag ausweist. Gut, das ist für Deutsche schwer nachvollziehbar, weil wir alle mit einem Personalausweis dahin gehen müssen. Das ist in Amerika ein bisschen anders. Also da versucht man schon im Vorfeld so ein bisschen den Boden vorzubereiten. Dann gibt es natürlich die Frage, was passiert am Wahltag? Da wird ja viel spekuliert, ob Trump dazu übergehen könnte, irgendwelche ICE-Agenten, also diese Einwanderungsbehörden-Agenten, da an die Urnen zu schicken. Das ist natürlich verboten. Ob Trump sich dran hält, weiß man nicht. Und was passiert, wenn er die Wahl verliert? Also ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass er versuchen wird, das Ergebnis der Wahl anzuzweifeln, indem er behauptet, es war Wahlbetrug. Da stimmt alles nicht, da wurde irgendwie manipuliert. Was dann daraus wird, glaube ich, kann man schwer einschätzen. Trump ist natürlich jemand, dem man in gewisser Weise auch alles zutrauen kann. Aber das kann schon sein, dass das, wenn die Demokraten das Haus holen, dass er dann versuchen wird, das anzuzweifeln. Ob er damit weit kommt, glaube ich, kann niemand im Moment einschätzen so richtig. Aber das wird vielleicht politisch volatil werden.
Also ein Unsicherheitsfaktor, der uns da ja grundsätzlich bevorsteht. Blicken wir aber mal auf das Thema zurück zum Abschluss, was wir als Analysten, als Volkswirte, glaube ich, besser einschätzen können, nämlich die Auswirkungen auf die Wirtschaft, US-Wirtschaft, Weltwirtschaft.
Ja, also politisch ist diese Wahl extrem spannend, das auf jeden Fall. Was das für die Konjunktur bedeutet, vielleicht gar nicht mal so viel. Also momentan ist es ja auch schon so, dass Trump nur eine sehr knappe Mehrheit im Kongress hinter sich hat. Und er konnte darüber One Big Beautiful Bill durchsetzen, also dieses große Paket, das im Grunde seine Agenda schon zum großen Teil abdeckt. Ja, da ging es vor allem um Steuersenkungen und Ähnliches. Also das ist sowieso schon abgeschlossen. Da ist auch momentan eigentlich nicht viel in Planung. Also insofern wüsste man jetzt gar nicht, wenn das in nächstes Jahr nochmal irgendwie ein Fiskalpaket geben soll. Also derzeit keine Pläne dazu. Insofern, ja, da macht das keinen Unterschied. Die Zollpolitik macht Trump weitestgehend per Dekret. Er könnte hier auch einfach den Kongress fragen. Er würde es sich vielleicht sogar leichter machen, wenn er den Kongress fragen würde und sich so einen Basiszoll einfach genehmigen würde. Auch das macht er momentan ohne den Kongress. Also insofern, ja, ob jetzt der Kongress da seine Politik gut findet, momentan macht das nicht so einen Unterschied. Und nach der Wahl werden sich wahrscheinlich da auch die Dinge nicht so verschieben. Die großen Treiber für die US-Wirtschaft sind ja momentan vor allem der KI-Boom. Gar nicht so die Fiskalpakete oder Ähnliches, irgendwelche Subventionen, sondern der KI-Boom. Das heißt, diese enormen Investitionen in Rechenzentren, und das wird auch weitergehen nach der Wahl, egal wie die Wahl ausgeht, denke ich. Und klar, das Zweite ist der Konsum, der momentan vor allem von den wohlhabenden Leuten angetrieben wird. Auch da werden sich jetzt die Demokraten nicht so weit Kompromisse erarbeiten können, dass sie da irgendwie die Konsumstimmung verändern können. Also insofern, ich glaube, das macht nicht so einen großen Unterschied.
Ja, das ist doch schon mal immerhin ein positives Ergebnis, was wir mitnehmen können. Die US-Wirtschaft dürfte auch trotz oder wegen, wie auch immer, der Midterm-Elections weiterhin relativ gut laufen. Aber der große Unsicherheitsfaktor, der grundsätzliche, der sitzt natürlich im Weißen Haus. Und dessen Reaktion auf das Wahlergebnis müssen wir im Prinzip auf uns zukommen lassen. Aber das kennen wir ja. Donald Trump ist immer wieder für Überraschungen gut da.
Auch nach zwei Jahren.
Und dürfte sich auch am 3. November bei den US-Midterms wahrscheinlich wenig ändern. Und dann haben wir ja immer noch zwei Jahre, wo sicherlich noch die eine oder andere haarige Wolte auf uns zukommen dürfte. Ja, euch beiden vielen herzlichen Dank für die Einblicke in dieses ja etwas hintergrundlastige Thema der US-Midterm-Elections am 3. November. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge des TZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 13. August 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.